Okay, dann einen schönen guten Morgen, ihr Heiligen und von Gott Geliebten. Das heißt, heute ist ja Sonntag, kann auch sein, dass hier jemand ist, der noch nicht dem Herrn gehört, dann muss ich meine Anrede korrigieren, dann bist du nur von Gott geliebt, noch kein Heiliger, kannst aber einer werden, wenn du dein Leben Jesus übergibst. So, herzlich willkommen. Ja, ich habe auf dem Herzen, jetzt kommt der letzte, der vierte Teil dieser kleinen Serie, das erste und größte Gebot, Gott lieben von ganzem Herzen. Und ich möchte heute in dieser Message ganz einfach aus der Schrift über die Einzigartigkeit von Jesus sprechen. Die Einzigartigkeit von Jesus. Was für ein einfaches und doch gewaltiges Thema. Natürlich in einer Weise ist jeder Mensch einzigartig, ja, als ein Geschöpf Gottes. Das kannst du schon daran sehen, dass dein Daumenabdruck oder wie heißt das, Fingerabdruck, ja, unverwechselbar ist. 8 Milliarden Menschen ungefähr haben wir und keiner hat dieses Muster wie du. Das hat Gott nicht für das Bundeskriminalamt gemacht, sondern um dir einen lebendigen Beweis zu geben, du bist special, du bist einzigartig, du bist besonders. Aber wenn wir von der Einzigartigkeit Jesu sprechen, dann ist das eine ganz andere Liga. Wir sind alle in der Kategorie Geschöpfe Gottes, Menschen. Aber Jesus ist in einer ganz anderen Liga und da ist er vollkommen einzigartig. Und wir werden einfach uns einige biblische Tatsachen vor Augen führen und uns in Erinnerung bringen, die uns das einfach zeigen. Hebräer 12, Vers 3 redet davon, dass wir Jesus betrachten sollen. Wir sollen Jesus betrachten. Okay, wie betrachten wir einen Gott, den wir nicht sehen? Ja, ich sagte schon gestern, wir müssen Fragen an den Text stellen, nicht immer nur ja, den Text zur Kenntnis nehmen, ist Bibel, ist bestimmt gut und wichtig. Nein, wir müssen Fragen stellen. Ja, wie betrachtet man einen Gott, den man nicht sieht? Und da hilft es mal, einen Blick in das griechische Lexikon zu werfen, das kann man auch lesen, ohne dass man Griechisch kann, und wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Und da sehen wir, das hat gar nichts mit den Augen und mit Gucken zu tun, sondern es hat was mit unserem Denken zu tun. Erwägen, aufs Neue bedenken, nachdenken über das, was das Wort sagt, über unseren gewaltigen Retter und Jesus. Da fangen wir mal an mit dieser wunderbaren Tatsache, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Religionsstifter oder Philosophen, der jemals sich getraut hätte, so eine Aussage zu machen. Das ist absolut einzigartig. Kein Mensch hat je diesen Anspruch erhoben. Die besten Philosophen oder Religionsgründer, die hätten gesagt, ich zeige euch den Weg. Aber niemand hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich kann mich erinnern, weil diesen Vers habe ich irgendwie mitbekommen aus meiner Konfirmandenzeit. Ich bin ja evangelisch konfirmiert gewesen. Und was hat mich dieser Vers geärgert? Und später, ich war dann sehr so in Philosophie und solchen Geschichten irgendwie drin. Und ich habe immer gedacht, wieso kann er das so sagen? Er müsste doch bescheiden auftreten und sagen, ich habe eine Wahrheit und andere haben auch eine Wahrheit, aber ich bin die Wahrheit, das schließt ja alles andere aus. Da ist er in einer Kategorie, die völlig anders ist und unerreichbar ist für alle anderen. Er ist die Wahrheit. Und ich kann mich erinnern, als ich dann so philosophisch drauf war und auf der Suche war und dachte, ich bin auf der Suche nach Wahrheit. Und dann, ohne dass ich das geplant hatte, hatte ich eine übernatürliche Begegnung mit Jesus und ich wusste, dass ich wusste, er lebt. Er ist nicht eine Person aus der Geschichte, sondern er lebt. Er ist real, er ist Gott. Und das hat mich alles andere als beglückt. Das war für mich ein Riesenschock, weil ich verstanden habe, ohne dass er mir das erklärt hat, aber er war so real da und ich habe verstanden um wirklich Wahrheit in mein Leben zu bekommen, wäre es notwendig, meine Knie zu beugen und mich ihm unterzuordnen. Und ich war so voll von diesem Geist der Rebellion, dass ich in mein Tagebuch geschrieben habe, niemals werde ich meine Knie beugen, weder vor ihm noch vor irgendjemand anders. Wie verrückt ist Sünde? Du weißt, was die Wahrheit ist und du sagst, nee, mach ich nicht mit. Ich bin so dankbar, dass Gott das nicht ernst genommen hat, meinen Schwur, meinen Eid. Ich habe geschrieben, eher sterbe ich, als dass ich meine Knie beuge. Das ist der Geist der Rebellion, der ist völlig irrwitzig, völlig wahnsinnig und außerhalb jeder Realität. Aber Gott ist gekommen und kam ein zweites Mal und dann war ich bereit und habe meine Knie gebeugt. Jesus ist die Wahrheit. Und das, was mich früher so geärgert hat, ist heute so eine Gewissheit und so ein Trost und so eine Ermutigung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Wie würde die Welt reagieren? Heute würde irgendjemand aufstehen und behaupten, er wäre Gott. Das mag vielleicht für manche seltsamen Medienhäuser und Medienproduktionen eine Meldung wert sein, aber nach einer Woche ist das vorbei. Weil diese Behauptung, ich bin Gott, müsste untermauert werden mit Beweisen, die uns sagen, jawohl, wir haben Gründe dafür, das anzunehmen. Aber niemand kann solche Beweise liefern und deswegen wäre so eine Meldung eine Eintagsfliege und dann ist schon vorbei. Aber vor 2000 Jahren kam einer, ich bin Gott. Und heute Hunderte und Hunderte von Millionen von Menschen glauben an ihn. Das ist ein Beweis einfach, dass da wirklich Wumms dahinter ist, wenn er sagt, wer er ist. Niemand kann sich mit Jesus messen, er ist absolut einzigartig. Wir sehen im Lukas-Evangelium, Jesus begegnet den nach seiner Auferstehung, er begegnet ein paar Jüngern und dann hat er ein Gespräch mit ihnen und sie schauen danach zurück und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Das Herz fing an zu brennen, als Jesus, den sie gar nicht erkannt haben, er hat sich sozusagen getarnt, er hat sich gar nicht zu erkennen gegeben, aber sie haben etwas gespürt in ihrem Herzen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und was hat er geredet? Ganz interessant, ganz interessant. Es heißt, ich lese mal von Vers 25. O ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden? Also hier ist Christus und er predigt Christus, aber die wissen nicht, dass er Christus ist. Eine ganz witzige Situation. Ja, so Jesus predigt Jesus aus der Schrift, ja. Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das ganze Alte Testament bringt viele, viele, viele Hinweise und Ankündigungen und Beschreibungen von Jesus. In der Schrift, im Alten Testament, was die Juden eben als ihre heilige Schrift gesehen haben, da ist Jesus überall, bei Mose, in den Propheten, bei David, überall kommt Jesus vor. Diese selbe Methode hat übrigens auch nachher Apollos benutzt. Und es heißt dort, dass er widerlegte die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Durch die Schriften hat er den Juden bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Ein Weg davon war, auf Daniel, den Propheten Daniel hinzuweisen, der einen Zeitplan aufgestellt hat, einen Kalender für die Zukunft und der präzise auf ganz wenige Jahre beschränkt, 2-3 Jahre beschränkt, präzise vorausgesagt, dass Jahrhunderte später der Messias kommen würde. Und in diesem Zeitfenster musste er kommen und wenn das Zeitfenster vorbei ist, danach ist nichts mehr. Das hat Daniel, ich will das jetzt nicht erklären, das hat was mit den Jahrwochen zu tun, das hat was mit dem Erlass des Wiederaufbaus des Tempels zu tun. Aber da gibt es ganz präzise Zeitpläne und deswegen kann man von Daniel aus ausgehen, in welcher Zeit Jesus kommen musste und sterben musste. Und das sind die Jahre 27 bis 30. Und in dieser Zeit ist niemand anders aufgetreten, der auch nur irgendwelche Merkmale eines Messias hätte oder auf den all diese Prophetien, die in der Bibel stehen, hinweisen. Und das hat Apollos benutzt, um den Juden zu beweisen. Hier unseren Leuten bedeutet das nichts, weil sie Daniel nicht kennen und nicht als Prophet anerkennen. Aber für die Juden ist es ein Weg, aus der Schrift zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Das ist ja ein großes Problem. Alle Juden glauben an den Messias. Aber sie glauben nicht, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Aber das wird sich ändern und der Heilige Geist wird Offenbarung geben. Und der heilige Überrest wird erkennen, wer er ist. Das wird kommen. Halleluja. So, Prophetien. Es gibt über 300 Prophetien im Alten Testament über das erste Kommen Jesu. Über 300 Prophetien, die so speziell sind, die so unverwechselbar sind, so einzigartig, dass man sagen kann, also da hat er sich aber ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ja? Also der Geburtsort von Jesus, ja, wird genannt im Alten Testament. Dann wird genannt, ja, was für die Leute völlig verwirrend war, weil das passt ja nicht in eine Biografie. Ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Und dann ist er Nazarener, also einer aus Nazareth. Ja, wie passt das alles zusammen? In Bethlehem geboren, aus Ägypten gekommen, aber dann in Nazareth. Also Dinge, die so speziell sind. Ja. Sein Leben, seine Geburt, sein Tod ist von übernatürlichen Zeichen begleitet gewesen. Ja. Die Geburt angekündigt von Engeln. Welcher Mensch kann das sagen? Meine Geburt wurde von Engeln angekündigt. Ja. Sein Leben mit all diesen Zeichen und Wundern und sein Sterben am Kreuz mit einer Hinrichtungsmethode, die es zur Zeit, als der David das prophezeit hat, die gab es noch gar nicht. Keiner hat gewusst, was Kreuzigung ist. Keiner hat verstanden, wovon der redet. Aber Jahrhunderte später kamen die Römer und haben diese schreckliche Folter- und Hinrichtungsmethode erfunden. Und es hat sich genau so erfüllt, wie das prophezeit worden ist. Bei seinem Tod, seine Kleider werden aufgeteilt und über das Gewand wird dann losgeworfen. Für 30 Silberlinge wurde er verraten. Nicht für 25, nicht für 27, für 30. Und so könnten wir so viele andere Details noch aufzählen, die davon reden einfach. Das sind präzise Ankündigungen und alle diese 300 oder über 300 Prophetien haben sich alle buchstäblich erfüllt. Was ist die Erklärung dafür oder wie soll man mit sowas umgehen? Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, die Prophetie hat sich nachher genauso erfüllt. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist null. Es ist mathematisch völlig unmöglich. Alleine schon 20 Prophetien hätten sich buchstäblich erfüllt. Aber über 300, es ist absolut unmöglich, dass das ein Zufall ist. Und Gott selber weist auf diese Tatsache hin, dass er Gott ist und dass er das Ende schon von Anfang sieht und dass er das Ende beschreibt und prophezeit und sagt, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, daran könnt ihr sehen, dass ich Gott bin. Wenn irgendeiner beansprucht, ich bin auch Gott, der sollte mir das mal nachmachen. Kann aber keiner. Es gibt nur eine Erklärung, wenn es Prophetien gibt, die sich Jahrhunderte später buchstäblich erfüllen. Es muss einen Gott geben, der eine Weisheit hat und eine Weitsicht hat, die über das Menschliche weit, weit, weit hinausgeht. Die Prophetien in der Bibel sind so ein unschlagbarer Beweis und die Welt ist hilflos. Was die Theologen, die aus der Abteilung der ungläubigen Theologen, was die damit machen ist, die verdrehen das alles und sagen, die Prophetien sind nach dem Ereignis geschrieben. Das sind gar keine Prophetien, die werden nur als Prophetien ausgegeben, aber die sind alle geschrieben nach dem Ereignis und deswegen sind sie so präzise. Wer weiß, wie die Bibel entstanden ist und überliefert worden ist, wer was weiß von den Funden von Qumran, wo das Alte Testament, Jesaja und viele, viele andere Passagen gefunden sind, der weiß, das ist so eine primitive Lüge, ja, zu behaupten, Jesaja würde geschrieben sein nach dem Leben von Jesus. Ja, das ist wissenschaftlicher Nonsens. Ja. Oder man sagt ihm, ja, das ist Zufall, aber so etwas kann kein Zufall sein. Und Gott selber sagt, das ist der Beweis, dass ich Gott bin, dass ich die Zukunft präzise vorhersage und niemand anders kann das tun. Und Jesus hat diese gewaltige Fülle von Prophezeiungen, die sich so exakt ereignet haben. Dann seine Auferstehung. Paulus schreibt ungefähr 20, 25 Jahre nach der Auferstehung. Er sagt, über 500 Leute haben Jesus nach der Auferstehung persönlich getroffen, von denen die meisten heute noch leben. Mit anderen Worten, wenn du zweifelst, ich gebe dir Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, kannst selber nachfragen. 500 Leute können sich nicht verschwören und etwas behaupten, was eine Fiktion ist, was sie gerne glauben wollen, was aber nicht passiert ist. 500 kannst du nachprüfen. Hier sind die Adressen. Das ist, was er sagt. Ja. So jeder Skeptiker hätte sagen können, Paulus, das will ich wissen, das prüfe ich nach. Jeder kritische Journalist hätte sich gerne dieser Aufgabe gewidmet. War aber alles umsonst, weil das alles stimmte. Weil die Beschreibungen der Augenzeugen alle übereinstimmen. Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung aus den Toten ist eine historische Tatsache, die nicht geleugnet werden kann. Was für ein gewaltiges Ereignis. Und wir verstehen, seine Auferstehung, seine Rückkehr aus dem Tod ist total anders als andere Auferstehungen, die es auch im Alten Testament gibt. Ja? Oder Lazarus im Neuen Testament. Das waren normale Auferstehungen, wenn man das mal so sagen kann. Ja, die waren deswegen normal, weil die Leute nur für eine kurze Zeit, für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte aus dem Tod zurückgekommen sind, aber mussten nachher wieder ins Grab. Aber Jesu Auferstehung ist total anders. Er hat den Tod besiegt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und als er auferstanden ist, er muss nie wieder ins Grab. Der Tod hat keine Macht über ihn, weil er durch seinen Tod, wie das Hebräerbuch sagt, dem Tod die Macht genommen hat. Jesus hat den Teufel und den Tod und die Angst vor dem Tod endgültig besiegt am Kreuz. Seine Auferstehung ist einzigartig und das ist das Fundament unseres Glaubens. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle verloren. Dann gibt's gar keine Erlösung. So wichtig ist diese Tatsache der Auferstehung. Entweder wir glauben das, ja, dann sind wir auf der richtigen Seite, oder wir glauben das nicht, dann sind wir immer noch im Tod und wir werden das Leben nicht sehen. Jesus sagt, ich war tot und jetzt bin ich lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches. Jesus hat am Kreuz Satan entmachtet und hat dem Teufel die Macht über diesen Bereich, den er hatte, seit dem Sündenfall, hatte der Teufel die Macht über den Tod. Und Jesus wird durch den Heiligen Geist, durch die Herrlichkeit des Vaters zu neuem Leben erweckt. Vorhin haben wir es gelesen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Allererste, der aus diesem Tod zu Leben gekommen ist. Das, was auch wir erlebt haben, wenn wir an Jesus glauben. Das Leben aus Gott ist in uns. Jesus ist gekommen, Leben zu geben. Und wir haben dieses Leben empfangen und deswegen sind wir aus dem Tod zum Leben gekommen, wie wir das so schön, das hat so gepasst, Tabera, vielen Dank, in diesem Text gelesen haben. Ja, er ist der Erstgeborene aus den Toten und weiß nicht, welche Nummer wir haben, aber wir sind auch aus den Toten geboren. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, der physische Tod, das Ende deines Herzschlages steht dir noch bevor. Ja, wenn Jesus nicht vorher wiedergekommen ist, ihr jungen Leute, macht euch bereit. Ja, ich werde es wohl nicht mehr erleben, schätze ich mal. Aber da ist noch viel drin. Da gibt es einen Moment, wo unser Herz aufhört zu schlagen und dann was? Dann nicht ab in die Kiste, sondern ab in die Herrlichkeit. Als solche, die wir in Christus sterben, sind wir im selben Augenblick bei Gott. Wir werden den Tod nicht sehen. Wir werden den Tod nicht sehen. Der Tod liegt hinter uns. Wir werden ihn nicht treffen. Der Sensemann wird nichts uns anhaben können. Wir sind Kinder Gottes und wir haben das Leben aus Gott. Halleluja. Das ist die Erlösung. Das ist unser Jesus. Wer hat sowas sich ausgedacht? Wer hat solche Geschichten schon mal erzählt? Nirgendwo. Halleluja. Ja, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und in ihm ein über sie Triumph gehalten. Oh, Halleluja, das ist Jesus. Zu seinem Tod gab es dieses Zeichen, dass es eine längere Sonnenfinsternis gab, eine Finsternis. Und sogar mindestens ein weltlicher Geschichtsschreiber schreibt von diesem Ereignis, weil das astronomisch alles nicht vorhergesehen war und unvermittelt irgendwie kam. So, Gott beglaubigt seinen Sohn. Er macht Zeichen, die man nicht leugnen kann, die man nicht wegreden kann und so weiter. Das ist doch alles gewaltig. Und überhaupt, was wir auch schon vorhin in dem Text hatten, was für eine Geschichte. Gott, der Schöpfer, der keinen Anfang hat und kein Ende hat, er wird Mensch. Gott wird Mensch. Das ist, was die Bibel sagt. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, Jesus sagt zu den Juden, ehe Abraham war, ich bin. Unsere Übersetzung bringt das nicht so richtig rüber. Er benutzt dort diese Formulierung, die er auch an anderen Stellen benutzt, wo im Alten Testament Gott sich vorstellt als ich bin, der ich bin. Ehe Abraham war, ich bin. Grammatikalisch nicht so korrekt, aber es bringt genau diesen Punkt. Ja. Jesus hatte eine Existenz, der hieß ja nicht Jesus, aber er hatte eine Existenz von Ewigkeit her beim Vater und beim Heiligen Geist. Sein Leben fing nicht an in Bethlehem, in der Krippe, sondern sein Leben hat keinen Anfang. Aber er ist Gott, als Gott Mensch geworden. Halleluja. Und jetzt durch das Werk der Erlösung, jetzt haben wir einen Menschen auf dem Thron Gottes. Ich weiß nicht, wie groß Jesus war, 1,75, 1,80 oder so. Und so ist er heute noch und hat einen Körper und hat die Wundmale. Ein Mensch sitzt jetzt auf dem Thron und deswegen haben wir Zugang und können uns identifizieren. Oh, was für eine Geschichte. Kommen wir zu seiner Lehre. Niemand hat so einen hohen moralischen Anspruch gehabt in der Lehre. Kein Philosoph, kein Religionsstifter, keiner hat so einen Anspruch gehabt wie Jesus, der menschlich völlig unerreichbar ist. Und das Beste ist, er hat diesen Anspruch erfüllt. Er hat nicht nur davon geredet, so sollte man leben. Er ist das Leben, er ist das Vorbild, er hat genau so gelebt. Ja. Und deswegen konnte er sich hinstellen und zu den Skeptikern sagen, ja, wer mich einer Sünde beschuldigen kann, bitte vortreten. Hast du irgendwas vorzubringen? Gibt es irgendetwas, was fehlerhaft, was sündig, was irgendwie nicht sauber war in meinem Leben? Wenn du was vorzubringen hast, bitte jetzt hier, jetzt kannst du es vorbringen. Keiner konnte etwas vorbringen, weil er das perfekte, ausgelebte Wille Gottes war. Das Modell, wie Gott sich vorgestellt hat, wie ein Mensch leben soll, das war Jesus. Einzigartig. Halleluja. Er sagte in Bezug auf seinen nahen Tod, es kommt der Teufel, es kommt der Fürst dieser Welt, aber in mir hat er nichts. Was für eine Sicherheit, was für eine Gewissheit, was für eine Überlegenheit soll der Teufel kommen. Von seinem Zeug gibt es nichts bei mir, der hat keine Macht über mich. Der kann nichts tun. Das ist der makellose Jesus, das perfekte Opferlamm ohne irgendeinen Fehler. Das ist, was die Bibel sagt und wir haben viele, viele Gründe, das wirklich zu glauben. Halleluja. Dann denken wir an seine Hingabe an den Vater. Er hat nur für den Vater gelebt. Ihm war Publicity, Ruhm und Ansehen bei Menschen vollkommen egal. Er war nur ausgerichtet darauf, den Vater durch Gehorsam zu erfreuen. Und er schreckte nicht vor Gehorsam zurück, wenn es ihn etwas kosten würde, wenn es ihn Schmerzen und Leid bringen würde. Er sagt, mein oberstes Ziel ist, meinem Vater zu gehorchen, dem Vater zu gefallen. Mein Leben ist nicht so wichtig, es geht um Gottes Ehre. Ich will beweisen, dass der Vater im Himmel ein wunderbarer und absolut wertvoller Gott ist, für den es sich lohnt zu leben, sogar lohnt, das eigene Leben zu lassen. Das ist Jesus. Halleluja, wie einzigartig, wie wunderbar. Da kommen die Jünger von den Herodianern und sie, das sind ja die Feinde gewesen, ja, sie bestätigen das, ja, und sie sagen, halt, wo ist es? Ja, hier. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Das haben seine Gegner ihm attestiert. Wow. Dann hat das was zu sagen. Dann hat das eine Aussage. Wenn sogar die, die gegen ihn waren, bestätigen, der ist schnurgerade, der ist nicht käuflich, der sucht nicht irgendwie Ruhm und Ansehen von Menschen, der braucht keine Publicity. Dem ist das alles egal, er hat nur ein Ziel, Gott zu verherrlichen. Indem Jesus den Juden gezeigt hat, wie heuchlerisch sie sind und dass ihr Glaube gar nicht echt ist, waren die nicht erbaut, sondern die waren erbost und die wollten ihn steinigen. Die wollten ihn steinigen. Und er sagt, wegen welcher Sünde wollt ihr mich jetzt steinigen? Weil man durfte ja nur wegen Sünde gesteinigt werden. Wegen welcher Sünde wollt ihr mich steinigen? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, weil du Gott gelästert hast, weil du dich Gott gleich gemacht hast. Also es ist keine moralische Verfehlung, sondern sie konnten es einfach nicht akzeptieren, dass Jesus sich mit dem Vater gleichsetzte und dass er eben behauptete, in derselben Kategorie zu sein wie der Vater selbst, wie der Gott der Juden. Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen einer Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das war ihr Vorwurf. Ja? So, die Juden haben aus den Botschaften von Jesus sehr wohl verstanden, dass er beanspruchte, Gott zu sein. Das ist übrigens eine ganz umstrittene, heiße Frage heutzutage wieder. War Jesus nur ein Prophet, ein normaler Mensch, der normale irdische Existenz hat, oder war er Gott? Das ist auch der Punkt, wo sich unser Glaube unterscheidet vom Islam. Ja, Jesus war ein Prophet, aber dass er Gott war, das ist nicht akzeptabel. Und doch beweist sein Leben und sein Dienst, beweist genau das. Denken wir an seinen Dienst, an seine Barmherzigkeit. Wie er Mitgefühl hatte mit den Massen, die verirrt waren wie Schafe ohne Hirten und die krank waren und die Heilung brauchten. Ja. Markus 14, er sah eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Er hat nicht Kranke geheilt, um zu sagen, seht her, jetzt wisst ihr, ich bin Gott. Er hat Kranke geheilt, weil das Erbarmen Gottes in ihm so stark war, dass es ihn getrieben hat zu diesem Heilungsdienst. Markus 1,40, es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm nieder auf die Knie und sprach, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus seiner, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Interessant, das ist wie manche Christen, die haben großen Glauben, dass Gott heilen kann, aber sie haben keinen Glauben, dass er will. Und das führt zu keiner Heilung, nur zu glauben, er kann oder er könnte. Ja? Aber was noch hier sehr interessant ist, er rührte ihn an. Hey, das war ein Aussätziger. Weißt du, was das bedeutet? Der war ausgestoßen. Wenn der unter Menschen ging auf die Straße, der musste immer ausrufen, unrein, unrein, damit alle einen Sicherheitsabstand irgendwie halten mussten. Ja? Wie bei Corona, 1,50 Meter mit Zollstock. Ja? Die mussten alle einen Sicherheitsabstand machen. Keiner durfte den anrühren. Ja? Und Jesus hat Heilungen gemacht nur durch sein Wort. Aber in diesem Fall, er rührte ihn an. Er hätte doch ein Wort sprechen können und dann ist er geheilt. Er rührte ihn an, um diesem ausgestoßenen, abgelehnten, asozialen Menschen zu zeigen, diese Barriere ist gebrochen. Du gehörst wieder dazu. Ich rühre dich an. Du bist ein Teil der Community. Du bist nicht mehr draußen. Das ist das Erbarmen von Jesus. Und natürlich, die Leute sind ausgeflippt, dass der einen Aussätzigen anfasst. Ja? Aber das war ihm egal. Das war ihm nicht wichtig, was Leute denken. Oh, diese Gradlinigkeit, diese Unbestechlichkeit von Jesus, die gefällt mir so, die finde ich so faszinierend und herausfordernd. Wir sehen seinen Hass auf die Sünde ausgelebt, demonstriert, vorgemacht. Zum Beispiel in die Tempelreinigung. Ja, und man muss ein bisschen geschichtlichen Hintergrund wissen, dass dieser ganze Tempeldienst, den ja ursprünglich Gott ins Leben gerufen hat, total korrupt war. Und aus diesem Gottesdienst wurde ein Geschäft gemacht und wurden unlautere Geschäftspraktiken wurden da betrieben. Ja, der Priester, wenn jemand kam zum Opfern, der musste dann irgendwie ein Tier mitbringen, Schaf oder irgendwas. Und der Priester musste die vorher checken, weil es durfte kein unreines Tier geopfert werden. So, da kommt das arme Bäuerlein mit seinem einzigen Schaf. Und der Priester sagt, du, damit kannst du Gott nicht dienen, das ist nicht in Ordnung. Das wird nicht funktionieren. Das wird Gott niemals akzeptieren. Aber weißt du, da um die Ecke, da ist der Ede, der ist Viehhändler, das ist mein Freund. Und die Tiere habe ich alle schon gecheckt. Die sind alle koscher. Da kannst du eins zugegeben, die sind etwas teurer. Aber die sind in Ordnung. Da machst du keinen Fehler. Dass er Provision von Ede kriegt, das hat er nicht erzählt. Korruptes System. Und aus Gottesdienst wurde Geschäft und Betrieb. Wie ekelhaft. Und der Zorn Gottes erfüllt Jesus und er macht eine Peitsche und er jagt die alle raus aus dem Tempel und er ist alles andere als lieb und nett, stößt die Tische um, herrscht die Leute an, tragt das weg von hier. Massiv, entschieden, voll von dem Grimm Gottes. Und er demonstriert Gottes Hass auf menschengemachte Religion. Und als die Jünger ihn so sehen, da sagt die Schrift, da dachten wir an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Deswegen wissen wir, dass er da nicht nett tänzelnd irgendwie durch den Tempel gegangen ist oder mit einem Himbeerstöckchen irgendwie so ein bisschen, sondern wie eine Furie ist er da durchgegangen. Da war ja alles andere als lieb und nett, aber wer immer noch im Willen Gottes. Er ist nicht von menschlichem Zorn überwältigt gewesen, sondern der Grimm Gottes hat ihn gepackt und hat uns für alle Zeiten eine Demonstration gegeben, wie Gott menschengemachte Religion verabscheut. Und wir hatten es im Seminar gestern, wir sind Nachahmer Jesu und wir sollen auch lernen, Religion zu unterscheiden vom biblischen Glauben und Religion zu verabscheuen. Verabscheut das Böse. Und nach dieser gewaltigen Aktion kommen die Pharisäer und wollen ihn in die Pfanne hauen und stellen eine Frage und sagen, wir wollen mal wissen, aus welcher Vollmacht tust du das? Weil das hat sich noch keiner getraut. Das ist ja absolut einzigartig. Also wie kommst du dazu? Wer hat dich befähigt, bevollmächtigt, so etwas zu tun? Und Jesus, das ist ein weiterer Aspekt, er war nicht naiv. Er hat nicht gesagt, ach endlich, die Pharisäer fangen an, Fragen zu stellen. Die wollen wissen, wer ich wirklich bin. Und die interessieren sich jetzt für die Motive meines Dienstes. Ach, wie schön, vielleicht wird das mit denen doch noch irgendwas. Da war nicht ein Moment die Idee, ich könnte mit denen zusammenarbeiten und wir arbeiten ja eigentlich für dasselbe Ziel. Im Gegenteil, er hat gesagt, die arbeiten für den Teufel. Die geben sich viel Mühe, einen Menschen zu finden und machen aus dem ein Kind der Hölle. Das war alles andere als ihr arbeitet ja für dasselbe Ziel wie ich. Ja. Und er durchschaut ihre Bosheit, weil Jesus die Herzen kannte. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Jesus kennt die Herzen. Er kennt auch mein Herz und er kennt auch dein Herz. Und er schaut bis auf den Grund und er sieht die Motivation. Und er scheint auf ihre Frage einzugehen, indem er sagt, ja, eine gute Frage, ich sage euch das. Ich sage euch gleich, aus welcher Vollmacht ich das tue. Aber pass auf, erst frage ich euch eine Frage und wenn ihr die beantwortet, dann antworte ich auch eure Frage. Und dann fragt er sie, wie ist das mit der Taufe des Johannes gewesen, Johannes der Täufer? Hat er sich das selber ausgedacht oder war er gesandt von Gott? Und jetzt auf einmal waren sie in der Klemme. Weil was immer sie antworten würden, es würde ihm Probleme bringen. Würden sie sagen, das hat der Johannes sich selber ausgedacht, das hat mit Gott und Glauben nichts zu tun, hätten sie das ganze Volk gegen sich, weil die haben alle geglaubt und gewusst, Johannes ist ein Prophet, gesandt von Gott. Wenn sie aber sagen, ja, das war von Gott, Johannes hat wirklich richtig gehandelt, das hat Gott ihm beauftragt, dann würde Jesus sagen, und warum seid ihr dann nicht zur Taufe gegangen? Was für eine Weisheit, die Verlogenheit des Herzens mit einer einzigen Frage zu konfrontieren. Wenn wir Seelsorge machen, wir brauchen Stunden und Stunden, bis wir endlich irgendwie auf dem Grund sind und irgendwie das Ding offenbar wird, dann macht das mit einer einzigen Frage. Einzigartig, das ist Jesus. Und sie waren wie Politiker, sie wussten, wenn wir jetzt wirklich antworten, kommen wir in Schwierigkeiten. Also eiern wir rum. Und dann haben sie gesagt, ach, wir wissen das gar nicht, wir können das gar nicht beantworten. Wir würden gerne, aber also können wir nicht sagen. Und Jesus sagt einfach, okay, dann sage ich euch auch nicht. Dann kriegt ihr auch eure Antwort nicht. Diese Weisheit dieses wunderbaren Menschen und Gottes, der die Herzen erkannte. Ja, die Jünger sind unterwegs, kommen zurück zu Jesus und auf dem Weg irgendwie unterhalten sich über eine Frage, die für Leute, die nicht klar im Herzen und im Kopf sind, ganz wichtig ist. Wer ist der Größte von uns? Bis zum heutigen Tage werden diese Fragen in charismatischen Kreisen diskutiert. Wer ist denn der Größte? Und dann kommen sie zu Jesus und er sagt, na, was habt ihr denn unterwegs so besprochen? Das ist Jesus, der kennt die Herzen. Und er weist sie dann zurecht und nimmt ein kleines Kind und sagt, hey, so sollt ihr werden. Ein Kind überlegt nicht, wie sehe ich in den Augen der Menschen aus, welchen Platz und welche Position habe ich, wie groß bin, wie wichtig bin ich in den Augen der anderen. Ein Kind interessiert sich für solche Fragen nicht und sagt, wir müssen werden wie die Kinder. Das war eine Lektion. Jesus kannte die Herzen und er hatte die Weisheit mit einer simplen Frage Herzen zu offenbaren. Wenn er Fragen gestellt hat, immer nur mit dem einen Ziel, Herzen zu offenbaren. Nicht, weil ihm Informationen gefehlt haben, sondern er wollte Menschen helfen, dass sie mit der Bosheit, der Verlogenheit ihres Herzens konfrontiert werden und dann umkehren und sagen, was bin ich für ein schrecklicher Mensch? Was habe ich für Motive? Das ist ja alles verlogen, das ist ja alles unecht. Das ist der Grund, warum wir dem Gott dienen, der Fragen stellt. Durch die Bibel ist der Gott ein Gott, der Fragen stellt. Das fängt schon ganz vorne an. Adam, wo bist du? Ist doch nicht, dass Gott den Adam irgendwie auf dem Radarschirm verloren hat und braucht jetzt eine Orientierungshilfe, wo hinter welchem Busch hat er sich denn jetzt versteckt? Ja? Sondern er will wissen, Adam, was ist los? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Er will ihn zur Rechenschaft ziehen. Und so geht das durch die ganze Bibel, ob das Elia ist oder die Jünger ist oder die Pharisäer. Jesus stellt Fragen, um Herzen zu offenbaren, um Menschen zur Buße zu bringen. Weil das Problem von Glauben und Unglauben ist nicht der Intellekt, sondern das Herz. Und das ist unser Jesus, der Herzenskenner. So haben die dann auch gebetet, nachher die Jünger, wenn sie angebetet haben, Gott, du Herzenskenner. Du, der du die Herzen erforschst. Und diesen Gott müssen wir auch wieder kennenlernen, der die Herzen erforscht. In Offenbarung wird er beschrieben als Augen wie eine Feuerflamme. Die sind durchdringend, die sind voller Eifer, voller Verlangen nach Reinheit, nach Gerechtigkeit. Diese Augen, die sprechen eine sehr, sehr intensive Sprache. So wie es nachher Paulus dann auch im Korintherbrief ausgedrückt. Das ist dieses Herz, diese Augen wie eine Feuerflamme. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Oder wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? Seid ihr stärker als er? Ihr werdet im Konflikt garantiert unterlegen. Also hört auf mit dem Quatsch. Und dieser Jesus, wo die Augen sagen, ich habe dich erlöst, ich habe einen großen, hohen, entsetzlichen Preis für dich bezahlt, du gehörst mir und ich will nicht, dass du zurückgehst und Gemeinschaft hast mit den Dämonen. Das ist unser Jesus, das ist seine Sehnsucht, uns zu bewahren vor Beschmutzung, vor dem Bösen. Und dieser Jesus muss wieder erkannt werden und dieser Jesus muss gepredigt werden, der mit den Augen wie eine Feuerflamme. Und ich sage dir, wenn dieser Jesus uns bewusst wird und wenn er dann in uns lebt und verkündigt wird, ist Schluss mit der Seuche der Pornografie in der Gemeinde. Wenn dieser Jesus wieder aufsteht und dieser Jesus verkündigt wird, dann kommt die Furcht Gottes und dann ist Schluss mit Spielerei, mit der Sünde. Nicht nur Pornografie, auch Habsucht oder Geltungssucht und Streit und Neid und Konkurrenzgerangel, Machtspiele und all diese Dinge. Wenn wir diesen Jesus begegnen und dann verkündigen, dann kommt die Furcht des Herrn auf die Gemeinde. Wir brauchen den echten Jesus, nicht den domestizierten, den halbzahmen, den angepassten, die Light-Version. Wir brauchen das Echte, den wahren Jesus. So wie er in der Schrift steht und wie der Heilige Geist in unseren Herzen durch Hingabe an die Wahrheit, siehe gestern, uns das lebendig macht und wir Gott erkennen durch das Wort Gottes. Das ist, was wir brauchen und das wird eine gewaltige Auswirkung auf uns, unser Bewusstsein, unser Herz, unser Lebensstil haben und auch auf die Gemeinde. So, wir müssen den Jesus kennenlernen. Halleluja, der voller Autorität, voller Macht ist. Die Jünger erleben Jesus mitten im Sturm und der schläft. Und sie sind voller Ängste und sie wecken ihn auf und sagen, interessiert dich das gar nicht, dass wir jetzt alle umkommen? Was für eine Frage, die haben schon beschlossen, dass sie umkommen. Sie wollen nur noch wissen, ob Jesus das vielleicht irgendwie interessiert oder nicht. Und er schaut sie an und sagt, wo ist euer Glaube? Mit anderen Worten, ich habe mich extra schlafen gelegt, damit ihr diese gewaltige Situation jetzt nutzen könnt, um den Glauben, den ich euch schon gepredigt habe, jetzt in Aktion zu bringen. Und dann gebietet er dem Sturm und den Wellen und er schweigt. Das hätten sie tun sollen. Deswegen hat er geschlafen, mit Absicht, um zu sehen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und dann sind sie völlig geschockt. Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Da wussten sie noch nicht, wer er ist. Aber sie haben gesagt, hey, das ist ja unglaublich. Der spricht und dieser lebensbedrohliche Sturm legt sich einfach und wird ein laues Abendlüftchen. Jesus, Halleluja, Halleluja. Naturgesetze waren ihm untertan. Er konnte übers Wasser laufen. Und er konnte sogar Petrus durch den Glauben, den er hatte und den er in sein Herz hineingesprochen hat, durch dieses Wort. Ja, Petrus sagt, wenn du der Messias bist, ja, dann lass mich übers Wasser gehen. Petrus sagt, Jesus sagt, komm. Ich glaube, Petrus war völlig ausgeflippt. Ich laufe jetzt über Wasser. Mein Verstand sagt, das geht gar nicht, das gibt es nicht. Das widerspricht allen Naturgesetzen und es passiert trotzdem. Hilfe! Das ist ja so ein Schock. Ja. So, Jesus hatte gewaltige Autorität und nicht nur in Bezug auf Naturgewalten, auch einfach in Bezug auf Menschen. Er war so beeindruckend. Das sind zwei Fischer am Strand da, die machen da ihre Fischertätigkeiten, machen was mit den Netzen und irgendwas. Er kommt vorbei und sagt, folgt mir nach. Nichts weiter, folgt mir nach. Und die lassen alles zurück. Ihren Broterwerb, ihre Fische, ihre Netze, ihre Boote und sie folgen Jesus nach. Er hat nicht gesagt, dann mache ich euch reich, dann mache ich euch berühmt. Überlegt doch mal, das ist doch ein Angebot. Er sagt einfach, folgt mir nach. Und sie waren so beeindruckt von seiner Autorität, von seiner Persönlichkeit. Die haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt. Ich sage dir, wenn wir den Jesus der Bibel erkennen und predigen, werden wir auch wieder erleben, dass Leute zum ersten Mal mit dem Wort Gottes in Berührung kommen und sie treffen diese Entscheidung, ich lasse alles stehen und liegen. Das ist, wofür ich eigentlich geschaffen bin. Wir werden das erleben. Die Qualität von Bekehrung wird sich radikal ändern, wenn wir diesen Jesus im Geist erkennen und im Herzen haben. Halleluja, was für ein Gott. Seine Autorität. Oh, jetzt kommt mal etwas, was nicht Bibel ist, aber auch brauchbar ist. Ja, man kann auch Dinge benutzen, die nicht unbedingt Bibel sind, um Gott zu verherrlichen. Wer von euch hat schon mal den Film Ben-Hur gesehen? Also ich meine den Originalfilm, nicht die zweite Verfilmung, die absolut Schrott ist. Ja? Weil das, was Ben-Hur ausmacht, ist da in der neuen Version gar nicht mehr drin. Ich habe den Film mindestens 5-mal geschaut und könnte sein, dass ich ihn jetzt Weihnachten mir mal wieder reinziehe, ja, weil ich feiere diesen Film. Guck mal genau hin, der Anfang, der Vorspann, A Tale of the Christ, eine Erzählung über den Christus. Der ganze Film geht überhaupt nicht um Ben-Hur. Ben-Hur ist nur eine Projektionsfläche, um zu zeigen, wie machtvoll der Messias ist. Es geht um Christus. Und da gibt's eine herrliche Szene, die ich so liebe und so viele Male angeschaut habe, wenn ich nur daran denke, sage ich, ja, wow, was für ein Mann, was für eine Autorität. Also Ben-Hur ist in Ketten mit vielen anderen als Sklave jetzt unterwegs durch die Wüste, soll auf den Galeeren dann rudernderweise sein Leben da beenden. Und er ist schon unangenehm aufgefallen gegenüber dem Soldat, der da diese Meute da irgendwie durch die Wüste zieht und weil er aufgemuckt hat, weil er gezeigt hat, er ist unbeugsam und dann kommen sie an einen Brunnen auf dem Weg durch die Wüste und die Soldaten sind alle halb verdurstet und machen sich über das Wasser her und Jesus ist da. Und dieser Soldat liegt da und ist schon halb verdurstet, ja, und dann siehst du, von hinten Jesus gefilmt, er beugt sich runter und da ist Ben-Hur, der liegt schon noch im Sand und er gibt ihm zu trinken. Und dann zeigen sie das Gesicht von Ben-Hur, wie er in Jesu Angesicht schaut. Aber man sieht Jesus nicht, man sieht Ben-Hur, die Reflexion dieser Herrlichkeit. Und er sieht etwas, was ihm Hoffnung gibt. Und in dem Moment, dieser fiese, böse, brutale Soldat, der den Ben-Hur schon auf dem Kicker hat, sieht das, dass Jesus dem zu trinken gibt. Und voller Bosheit und voller Wut sagt er, ich habe gesagt, dem nicht. Und dann wieder die Kamera von hinten, Jesus steht ganz langsam auf und über die Schulter siehst du das Gesicht von diesem Soldaten. Und Jesus steht nur auf, sagt kein Wort, schaut ihn an. Und dann, wie sein Gesicht verfällt aus Autorität und Stärke, vermeintlicher Stärke, und plötzlich ist er völlig irritiert und weiß nicht mehr, was er sagen soll und knickt ein und ist irgendwie verwirrt. Okay, wir ziehen weiter. Was für eine Szene, wo die Wirkung von Jesus so meisterhaft dargestellt ist. Also wenn dieser Regisseur nicht Christ war, dann weiß ich nicht. Ja? Ich habe keine Ahnung, aber es ist, auf sowas kommt man doch nicht. Seine Autorität, seine Wirkung auf Menschen so fantastisch dargestellt in dieser Weise bei Ben-Hur und bei diesem brutalen Soldaten. Das ist unser Jesus. Oh, Halleluja, was für einen Gott haben wir. Der ist doch anbetungswürdig, der ist feierungswürdig. Der muss gefeiert werden und das werden wir jetzt auch gleich tun. Halleluja, aber wir sind noch gar nicht fertig, da kommen noch andere Dinge, die sind einfach atemberaubend. Denk mal an die Festnahme von Jesus. Ja, sein Lebensweg geht zu Ende und er soll jetzt in die Hände von Sünder überliefert werden. Das war aber nicht so einfach, weil Jesus einen göttlichen Immunschutz hatte. Ja, denkt an die Szene, die wollten ihn umbringen, die wollen ihn von der Klippe stürzen und er geht mitten durch sie hindurch. Wir haben keine Möglichkeit, obwohl sie so böse waren und entschieden waren, ihn umzubringen. Sie konnten das nicht, weil da Engel waren, die Jesus geschützt haben. Und auch bei seiner Festnahme dann, er sagt, kann ich nicht den Vater bitten um eine, oder wie viele Legionen, weiß ich jetzt nicht genau, Engel, die hier das Ganze zu meinen Gunsten entscheiden, mache ich aber nicht. Und aus der ganzen Szene wird klar, wer der Sieger ist, wer in Kontrolle ist. Die kommen im Dunkeln, ja, die sind im Garten, die Jünger mit Jesus, und die kommen dann mit dem Judas. Und natürlich, die wissen ja nicht im Dunkeln bei dieser Meute, da, wer ist denn jetzt der Jesus? Der hatte ja nicht einen Heiligenschein, woran man den im Dunkeln erkennen konnte. Der sah aus wie alle anderen, dieselben orientalischen Gewänder, alles genauso. So, die Soldaten kommen und Jesus geht ihnen entgegen und sagt, wen sucht ihr? Ja, Jesus von Nazareth. Die wussten ja nicht, wer er ist. Ja. Und das ist der Hammer. Er sagt, ich bin. Nicht ich bin es, ich bin. Und in dieser Aussprache, in diesem Wort, war so eine Autorität, dass die Soldaten zurückweichen und zu Boden fallen. Was für ein Geschepper mit ihren Waffen und Knüppeln und Lanzen und Laternen und alles. Die weichen zurück und fallen zu Boden, weil er ein Wort gesprochen hat. Also die haben gedacht, das ist die merkwürdigste Festnahme, die wir je hatten in unserem Dienst. Und dann muss er sie ermuntern und sagt, okay, versuchen wir es nochmal. Steht auf, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth. Und er sagt, okay, gehen wir. Und sie konnten ihn binden. So, es war vollkommen klar für die Soldaten, wer Kontrolle hatte in dieser Situation. Nicht sie kommen mit ihren Waffen und überwältigen einen einzelnen Mann. Ein einziger Mann überwältigt diese ganze Kohorte. Mit einem Wort, ich bin. Ist es nicht Hammer? Und Petrus noch wieder in seinem menschlichen Eifer, da war er ja noch nicht gereinigt und geläutert. Und wisst, das war ein total seelischer Mensch. Der hat mal Eingebungen gehabt und hat im Heiligen Geist gesprochen. Und im nächsten Moment hat er schon wieder etwas gesagt, was total daneben ist, was menschlich ist und in Augen von Jesus dämonisch ist. Ja? Geh hinter mich, Satan. Du redest nicht, was göttlich ist, du redest, was menschlich ist. Also menschliches Reden kann die Stimme des Teufels sein durch einen Nachfolger Jesu. Da müssen wir doch sagen, Hilfe, Herr, lass das nicht bei mir sein, bitte, lass mich klar sein und nicht dieses seelische Auf und Ab, mal bin ich gut drauf und mal mache ich wieder den größten Blödsinn. Hilf mir doch klar und gerade und stabil zu sein. Und Petrus in seinem Eifer zückt ein Schwert und haut dem einen Knecht da das Ohr ab. Er hatte bestimmt nicht nach dem Ohr gezielt, aber hat nur das Ohr getroffen. Der wollte ihm den Schädel spalten. Und jetzt stell mal vor, Jesus wird jetzt gefangen genommen. Und was tut er, bevor er mit den Soldaten mitgeht? Er heilt dem Malchus sein Ohr, er nimmt das Ohr aus dem Sand und fügt ihm das wieder an und heilt ihn. Also spätestens da waren die Soldaten völlig perplex. Was ist denn das für ein Mensch? Wen sollen wir denn hier festnehmen? Was ist denn das? Jesus hätte doch menschlich reagieren können. Ich kann zwar heilen, aber ihr wollt mich jetzt festnehmen. Edge, das wird nichts. Seht zu, wie ihr damit klarkommt. Ich werde doch nicht jetzt hier noch ein gutes Werk tun und dann führt er mich ab dann zum Verhör. Jesus heilt diesen jungen Mann, dieses Ohr. Versetz dich in die Lage der Soldaten und sag, wer ist das? Was ist das für ein Mensch? So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir haben keine Worte für sowas. Das ist Jesus, der den Gegnern den Mund offen stehen lässt und sie wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Sie wissen nicht mehr, was sie denken sollen. Oh, Halleluja, was für eine beeindruckende Sache. In all seiner Liebe war es nie eine falsche, schmeichelnde Liebe, sondern er konnte konfrontieren in Liebe, nicht aus Ärger, sondern um Menschen die Augen aufzutun, was mit ihrem Herzen ist. Und er hat die Pharisäer mit schärfsten Worten konfrontiert und ihnen Dinge gesagt, die sie noch nie gehört haben. Niemand hat sich gewagt, dieser machtvollen Elite so entgegenzutreten. Oh, Halleluja, das ist Jesus. schau, was wir hier noch. Johannes 20, 30, 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Glaube kommt aus der Schrift. Und diese ganzen Geschichten über Jesus, die ganzen vier Evangelien, haben alle nur ein Ziel: Menschen, die glauben wollen, in ihrem Glauben festzumachen. Darum gibt es diese Berichte, um zu zeigen, wie einzigartig er ist und dass es nur Sinn macht, an ihn zu glauben. Wir hatten es gestern schon erwähnt. In seiner Liebe kündigt er Gemeinden an, wenn sie nicht umkehren und mit dummem Zeug aufhören, gegen Gemeinden Krieg zu führen. Wann hast du das mal gehört, dass wir einen Jesus haben, der gegen Gemeinde Krieg führen kann? Dieser Jesus wird nicht verkündigt. Wir haben uns angewöhnt, einen domestizierten Jesus, einen halbzahmen, eine Light-Version zu verkündigen. Und deswegen haben wir keine Furcht des Herrn. Aber wenn der Jesus der Bibel durch Bibelstudium, durch den Heiligen Geist uns lebendig und groß wird und wir in Bewunderung kommen, in Furcht des Herrn kommen, dann wird sich die Gemeinde verändern. Das ist, was wir brauchen, ihr Lieben. Wir brauchen das Original. Schluss mit den Hippie-Bildern von Jesus und diesem ganzen Blödsinn. Es gibt kaum filmische Darstellungen, die wirklich an biblisches Niveau heranreichen. Ja, inklusive Chosen, bitte, 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 lass uns auf den Jesus der Bibel schauen und nicht auf irgendwelche Ideen, was irgendwelche Mormonen sich ausgedacht haben, die nie vom Heiligen Geist geleitet sein können und die niemals den Jesus der Bibel studiert haben. Wie weit sind wir gekommen? Die Gegner von Jesus malen uns ein Bild und wir sagen, boah, was für ein toller Film. Hallo. Es ist Zeit, dass wir in die Realität kommen, ihr Lieben. Stimmt denn nicht dem zu? Super, gut. Oh, lass uns lesen hier. Eigentlich die einzig umfangreiche Beschreibung von Jesus nach seiner Auferstehung. Offenbarung Kapitel 1, 12 bis 18. Und ich wandte mich um, sagt Johannes, um die Stimme zu hören, zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, also glühendes Erz, seine Füße wie glühendes Erz. Was passiert, wenn der irgendwo hintritt? Da wächst kein Kraut mehr. Das ist Jesus. Halleluja. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Und wenn diese Beschreibung uns noch nicht ausreicht und unsere Fantasie entzündet, dann sehen wir wenigstens so wie bei dem Film Ben-Hur an der Reaktion auf diese Erscheinung, wie gewaltig das gewesen sein muss. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Hat nicht gesagt, ach, ist das cool, finde ich klasse, stark. Der war so was von überwältigt, der fiel zu Boden wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen haben wir auch diese Prophetien über seine Wiederkunft. Und wenn wir 300 Prophetien haben über sein erstes Kommen und viele, viele Prophetien über sein zweites Kommen, wir müssen doch Haue kriegen, zu sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so hinkommt. Wenn 300 Prophetien sich buchstäblich erfüllt haben über sein erstes Kommen, wir können nur sagen, Ich bin absolut überzeugt, die anderen Prophetien für sein Wiederkommen werden sich auch erfüllen. Jesus kommt wieder, Halleluja. Und als er auf dem Ölberg war und in den Himmel genommen wurde, da kommen die Engel und sagen, genauso wie ihr ihn gesehen habt, so wird er wiederkommen. Genauso. Jesus wird auf dem Ölberg wiederkommen. Und die Bibel sagt, wenn Jesus auf den Ölberg kommt, der Ölberg wird sich spalten. So machtvoll ist seine Wiederkunft. In den 60er Jahren wollte ein reicher Geschäftsmann ein Hotel bauen auf dem Ölberg. Hat erstmal das Gelände, wie sich das gehört, geologisch untersuchen lassen. Und dann haben die festgestellt, tief unten in der Erde ist eine Spalte. Von Ost nach West, so wie die Bibel sagt. Woher hat der Prophet, ich glaube, es war Zacharja, woher hat der gewusst, das ist schon vorbereitet und wenn Jesus seine Füße auf den Ölberg macht, pum, dann klafft dieser Berg auseinander. Woher hat er das gewusst? Erst in den 60er Jahren haben sie das herausgefunden. Da kann man nicht bauen, das ist Erdbebengebiet, das ist hochgefährlich, da wird nichts gebaut. Oh, Halleluja, die Bibel ist Gottes Wort und wir können diesem Wort vertrauen, wir können unser Leben darauf bauen. Oh, wie wunderbar, Halleluja. Und hör mal, was im Himmel geredet wird, bei der siebten Posaune. Der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel und die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn Jesus Christus geworden. Also das ist das Reich Satans. Was ihm seit dem Sündenfall gehört, sogar legalerweise gehört durch die Sünde. Und das Reich der Welt ist jetzt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht nieder und beteten an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen hast und deine Herrschaft angetreten hat. Studiere die Offenbarung, bis zur siebten Posaune gibt es nirgendwo eine solche Aussage, er hat seine Herrschaft angetreten. Aber bei der siebten Posaune wird gesagt, jetzt, bei der siebten Posaune, tritt er seine Herrschaft an. So, jetzt weißt du, wann Jesus wiederkommt. Ganz klar. Du hast deine Macht, deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten. Und eine letzte Schriftstelle, die dann das vollendete Werk der Erlösung und der Wiederherstellung beschreibt. Und ich hörte eine laute Stimme, Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Eine komplett neue Ära für die Menschheit, die die irdischen Endzeitgerichte überlebt haben. Eine komplett neue Ära. Ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Lüge, ohne Dämonen. Weil Jesus ist gekommen und mit dem Hauch seines Mundes hat er den Antichristen umgebracht. Der hat nicht mit dem gerungen. Er spricht nur ein Wort. Und bringt den Antichrist um und beendet die Herrschaft des Teufels auf diesem Planeten. Und dann nach dem tausendjährigen Reich, dann kommt die Vollendung. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaft. Und sein ganzes Leben und alle Eigenschaften seines Wesens bezeugen, das ist kein Traumtänzer, der weiß, wovon er redet und was er verspricht, das tut er auch. Er ist absolut vertrauenswürdig. Das ist unser Jesus. Der ist anbetungswürdig. Halleluja. Kann das Anbetungsteam nach vorne kommen? Oh, Halleluja. Herr, wir danken dir für deinen Heiligen Geist und wir strecken uns danach aus. Den wahren Jesus, nicht den religiösen, das religiöse Imitat, den wahren Jesus zu sehen Und unsere Liebe wird wachsen, unsere Hingabe wird wachsen, unsere Leidenschaft wird wachsen für ihn, unser Eifer, unsere Bereitschaft, Opfer zu bringen für ihn, sogar unsere Bereitschaft zu leiden für seine Wahrheit wird zunehmen. Du machst unsere Herzen willig durch Erkenntnis deiner Macht, deiner Größe, deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit. Und komm jetzt, Heiliger Geist, und leite uns, den König der Könige anzubeten und ihm die Ehre zu geben, dass die Erde wackelt, dass die Mächte der Finsternis in Entsetzen fliehen und sagen, hier ist wirklich Gott. Er ist da. Er ist der Herr. Er erweist sich. Komm, Heiliger Geist. Halleluja.